Nächstes Beispiel, um die Komplexität und Effizienz irgendwie zu verdeutlichen, ist das Sortierverfahren. Und da haben Sie vielleicht schon in der Schule, auch im Informatikunterricht, ein ganz einfaches Sortierverfahren kennengelernt, das man Bubble Sort nennt. Also bei Bubble Sort geht es darum, ein Array aufsteigend zu sortieren. N Elemente haben Sie da anfangs. Und das Vorgehen ist ganz einfach. Sie gucken sich immer zwei benachbarte Elemente an. Ja, und wenn die in der falschen Reihenfolge sind, dann vertauschen sie und dann machen sie weiter mit den nächsten. Ja, und meistens dann nach dem ersten Durchlauf noch nicht alles sortiert, dann gucken sie nochmal, ist da vielleicht irgendwas Neues in der falschen Reihenfolge und dann vertauschen sie die. Das ist einfach der gesamte Algorithmus. Und den kann man auch ganz leicht eben implementieren. Hier ist er, da sehen Sie direkt, also sind durchlaufen in der ersten Vorschleife das Feld von oben nach unten. Und dann für jedes Element dieser Vorschleife noch einmal das Feld von unten nach oben. Ja, und jedes Mal, wenn Sie da Elemente in der falschen Reihenfolge haben, also falls a von j größer a von j plus 1 ist, eigentlich muss es ja umgekehrt sein, ja, dann vertauschen Sie die mit den drei Anweisungen dort. Ja, und das machen Sie so lange, bis das Feld sortiert ist. Und Bubble Sort heißt es deswegen, weil man sich diesen Sortiervorgang wie so Sortierung in so einem Sprudelglas vorstellen kann. Ne? Also wenn Sie ein Sprudelglas beobachten, da steigen immer so kleine Blasen steigen auf und dann werden die aufgehalten irgendwie am Sprudelglasrand. Ja, und dann wachsen die irgendwie und dann steigt so eine wachsende auf. Oder so eine kleine, die verschmilzt mit so einer wachsenden, mit einer größeren und dann steigt die größere auf. Ne? Also das ist irgendwie die Idee. Und so kann man das hier beobachten, wenn man dieses Array mal senkrecht aufmalt, ne, dann sieht man, dass sozusagen die kleinen Blasen, das sind eben kleinere Zahlen, die steigen so lange auf, bis sie von einer größeren aufgehalten werden. Und dann bleibt die kleine da an der Stelle liegen und dann steigt die größere auf. Ja, also hier zum Beispiel wird die 54 ne, mit der 80 verglichen, dann steigt die 80 auf. Ja, und die 54 ist kleiner als die 80, deswegen bleibt die da erstmal hängen. Ja, und die 80 wird dann mit der 11 verglichen, steigt weiter auf, dann wird die 18 mit der 91 verglichen, dann bleibt die 80 da hängen. Ja, und dann steigt die 91 auf bis ganz nach oben, weil sie die größte ist. Ja, und im nächsten Durchlauf wieder. Ne? Also immer steigt eine Zahl so lange auf, bis eine größere kommt. Ja, und dann steigt die größere auf. Ja, das ist dieses Bild mit dem Sprudelglas, was man sich da vorstellt. So, und wir können die Komplexität dieses Bubble Sorts ganz leicht analysieren. Wir nehmen einfach mal an, der innere Schleifenrumpf, das war ja nur die Vertauschung der Elemente, die kostet einfach c Schritte. Und im Einheitskostenmodell können wir ja einfach 1 nehmen dafür, ne, dann wäre c gleich 3 da. Und dann zählen wir nach, wie oft denn die Schleifen durchlaufen werden. Ne, und für i gleich 1, ja, da wird die innere Schleife dann einmal durchlaufen. Für i gleich 2, zweimal und so weiter. Ne, und für i gleich n minus 1, wie die innere Schleife n minus 1 mal durchlaufen. Ja, und dann können Sie also direkt nachzählen. Ne? Bei der äußeren Schleife nehmen Sie alle Werte, die da vorkommen für dieses i und dann gucken Sie nach für jeden Wert, wie oft wird die innere Schleife durchlaufen. Ja, und für i gleich 1 einmal, für i gleich 2 zweimal und so weiter. Und entsprechend häufig wird ja dann auch diese Abfrage ne? A von i kleiner a von j miteinander verglichen und gegebenenfalls, wenn sie in der falschen Reihenfolge sind, dann auch eine Vertauschung durchgeführt. Also insgesamt haben wir dann 1 plus 2 plus 3 und so weiter bis plus n minus 1 Durchläufe. Ja, und jeder dieser Durchläufe braucht konstante Zeit. Deswegen können wir da also die Laufzeit abschätzen mit c mal und dann für jeden Schleifendurchlauf, also für 1 plus 2 plus und so weiter plus n minus 1 Schleifendurchläufe. Und da kennen Sie die gaußsche Summenformel wieder. Also was da in der Klammer steht, ist nichts anderes als ein halb n mal n minus 1, also c halbe mal n minus 1. So, und das c und das ein halb, ne, das geht unter in der großen Ordnung, weil sie ja praktisch die Konstanten alle wegabstrahieren und die minus 1, die lassen sie auch noch weg. Also irgendwie verhält sich diese Laufzeit qualitativ wie eine quadratische Funktion n Quadrat. Ja, wenn Sie die Zahl der zu sortierenden Elemente verdoppeln, dann müssen Sie ungefähr mit vierfacher Laufzeit rechnen. Das ist also die Laufzeit für unser Bubble Sort. Und Sortierverfahren, die so eine Laufzeit haben, die kann man praktisch gar nicht gebrauchen. Also ein Sortierverfahren mit n Quadrat, das können Sie wegschmeißen. Bubble Sort und wie sie alle heißen, sortieren durch Einfügen und sortieren durch was alles, ne, das behandeln wir später noch im Kapitel sortieren, die können sie alle wegschmeißen, die brauchen sie praktisch nicht, die Zeit ist viel zu hoch. Ja, in n Quadrat können sie kein Telefonbuch sortieren nach Namen, ne, da werden sie nicht mit fertig. So, aber irgendjemand muss es schon mal geschafft haben, also dieses Telefonbuch zu sortieren, ja, weil er einen besseren Algorithmus verwendet. Und vielleicht hat er den verwendet, den wir sortieren durch Mischen nennen. Nochmal zur Erinnerung, wie Mischen geht. Ne, Sie haben hier zwei Folgen. Ja, und wenn die Folgen schon so in gewisser Weise ein bisschen sortiert sind, ne, also hier können Sie bei der Folge 2 zwei aufsteigende Teilfolgen erkennen, 7 und 19, ne, und 2 und 13, und bei der Folge G verrückterweise das gleiche, 1 und 24 und 3 und 4. Ja, und dann können Sie erkennen, dass wenn Sie einmal so einen Mischvorgang durchführen, hier, also die beiden erst vergleichen, ja, und dann die 1 nach vorne holen. Ja, und dann vergleichen Sie die beiden und holen dann die kleinere nach vorne. Ja, und dann die und holen die kleinere nach vorne. Ja, und hier nochmal. Und jetzt sehen Sie praktisch, dass die Folge, die jetzt entsteht, die 24, die 2 geht nach vorne, dass die Folge, die dann anschließend bei rauskommt, dass die schon ein bisschen besser sortiert ist. Ja, während wir vorher hatten 4 Teilfolgen jeweils, haben wir jetzt nur noch 3 Teilfolgen, die aufsteigend sortiert sind. Ne? Also der Sortierungsgrad verbessert sich, wenn Sie mischen. Ja? Und insofern ist die Idee dieses Sortierens durch Mischen einfach praktisch durch fortwährendes Mischen, und das muss man geschickt machen, sonst braucht man eventuell genauso lange dafür wie bei Bubble Sort, durch fortwährendes Mischen die Länge der längsten oder die Länge der sortierten Teilfolgen fortwährend zu erhöhen. Und wenn man hinterher nur noch eine sortierte Teilfolge hat, dann ist man natürlich fertig. Ja, dann ist also diese Teilfolge gleich der ganzen Folge. So, und man bezeichnet so eine maximale aufsteigend sortierte Teilfolge, die bezeichnet man auch als Lauf, ja, oder Run. Ne, 1, 7, 19 ist so ein Lauf und 2, 13, 24 ist ein Lauf und 3 und 4 ist ein Lauf. Ja, das sind praktisch solche sortierten Teilfolgen. Und jetzt ist eben die Idee des Sortierens durch Mischen. Ne, hinterher, also anfangs hat man viele Läufe eventuell, ne, also eventuell ist sogar jede Zahl ein eigener Lauf, ne, und dann versuchen sie durch fortwährendes Mischen die Zahl der Läufe gering zu halten. Und wenn sie nur noch einen Lauf haben, dann haben sie die sortierte Folge da als Ergebnis. Ne? Also die Zahl der Läufe hat sich hier bei uns vermindert. Und das nutzen wir eben sortieren durch Mischen. Und da machen wir Folgendes richtig systematisch. Wir gucken zunächst an nur die Nachbarn und dann mischen wir die zusammen. Ja, dann haben wir also schon mal im ersten Schritt Läufe der Länge 2. Ja, also jeder guckt sich einfach nur, na, sie nehmen immer die Zweiergruppen praktisch in ihrer unsortierten Folge und die machen sie, die mischen sie. So, und zwei Elemente zu mischen ist ja nur einfach die Elemente zu vergleichen und dann den kleinen nach vorne zu schieben, den großen nach hinten. Na, dann haben sie aber jedenfalls im Folgenden schon Läufe der Länge 2. So, und jetzt haben sie praktisch die Läufe der Länge 2 so hintereinander stehen. Na, jetzt nehmen sie zwei von den Läufen der Länge 2. Na, und denken sich die sozusagen als zwei zu mischende Folgen. Ja, und dann mischen sie die zusammen und dann haben sie einen Lauf der Länge 4. Ja, und so machen sie das fortwährend. Also im zweiten Schritt kriegen sie aus benachbarten Paaren benachbarte Quadrupel und jedes dieser Quadrupel ist dann aufsteigend sortiert. Und im nächsten Schritt mischen sie dann die Quadrupel, zwei benachbarte zusammen, ne, 2 mal 4, dann haben sie eine sortierte Teilfolge, einen Lauf der Länge 8. Ja, also hier im Beispiel kann man sich das angucken. Also ich nehme erstmal, hier ist sozusagen die Folge noch schon direkt aufgespalten einfach, ne, damit Sie das Mischen sehen. Und ich mische jetzt etwas anders. Ich mische jetzt so, dass ich mir immer nur die Paare angucke. Ne, 1 und 7. Ja, und die werden sofort nach vorne transportiert. Und jetzt mache ich einfach weiter mit dem nächsten. 19, 24 kommen nach vorne. 2 und 3 kommen nach vorne. 4 und 13 kommen so nach vorne. So, und jetzt sehen Sie praktisch paarweise immer die Läufe der Länge 2. So, und jetzt teilen Sie diese Läufe entsprechend auf die beiden Folgen auf. Ne? Also 1, 7, 19, 24, 2, 3, 4, 13. Ja, dann haben Sie also auf dem F anschließend diese 1, 7 und die 19, 24 und auf dem G die 2, 3 und die 4, 13. So, und jetzt nehmen Sie da praktisch paarweise diese Läufe hin. Sie mischen also nicht die gesamten beiden Folgen, sondern nur jeweils immer die Paare zusammen. So, und die 1,7 mit der 2,3 zusammengemischt, ne, gibt einfach 1,2,3,7. Ja, und im nächsten Schritt, die entsprechend zusammengemischt, ja, gibt hier 4, 13, 19, 24. Jetzt sehen Sie also praktisch die Läufe 1, 2, 3, 7 und 4, 13, 19, 24. Sind jetzt nur noch zwei Läufe, der Länge jeweils 4. So, und jetzt verteilen Sie dann die beiden direkt wieder laufweise auf die beiden Folgen. 1, 2, 3, 7, 4, 13. Und jetzt mischen Sie traditionell. Ja, jetzt haben Sie zwei aufsteigend sortierte Teilfolgen. Die können Sie zusammenmischen und dann kommt eben exakt Ihre sortierte Folge heraus. Ja, und jetzt können Sie schon direkt erkennen, ne, dass das ganze Verfahren irgendwie viel weniger Schritte erfordert. Ja. Wie viel Mal haben wir denn jetzt tatsächlich so eine Mischoperation gestartet? Das können wir uns angucken. Also in der ersten Phase haben wir N-Zahlen gehabt, völlig durcheinander unsortiert. Und in der ersten Phase haben wir die Paare zusammengefasst, das heißt, wir haben Läufe der Länge 2 bekommen, und zwar n halbe Stück. Ja, 2, 2, 2, 2 und davon n halbe solche Paare. Und im nächsten Schritt haben wir dann die Paare genommen jeweils, ja, und dann kam jeweils so ein Paar, wurde zusammengemischt und ergab 4 neue Zahlen in aufsteigend sortierter Reihenfolge, also ein Lauf der Länge 4. Und von den n-Zahlen sind dann anschließend übrig geblieben n-Viertelläufe der Länge 4. Und dann im nächsten Schritt n-Achtelläufe der Länge 8 und so weiter. Und das können Sie natürlich nicht beliebig lang machen, sondern die Länge verdoppelt sich jedes Mal und irgendwann haben Sie eben n durch 2 hoch k Läufe der Länge 2 hoch k. Ja, also das Ganze geht praktisch exponentiell, wächst die Länge der Läufe. Und damit ist eben, wenn die Zahl n irgendwann erreicht ist durch diese Exponentiation, durch diese Multiplikation mit 2, ja, dann haben Sie einen einzigen Lauf noch da und die Folge ist dann insgesamt also sortiert. So, und wie schnell erreicht man so die Zahl n, wenn man immer mit 2 multipliziert? Ne, die erreicht man in logarithmisch vielen Phasen. Ja, also in logarithmisch n Phasen haben Sie die Zahl der Läufe auf 1 reduziert und die Gesamtlänge des Laufs dann auf n erhöht. Ja. Also wir haben insgesamt logarithmisch n Phasen. Und jetzt muss man jede einzelne Phase sich noch angucken, ja, mischen. Na, dann nehmen Sie einfach praktisch die Zahlen her und gucken sich jede Zahl einzeln an, vergleichen und machen daraus eine neue Folge. Das heißt, n Zahlen zu mischen, das braucht einfach Linearzeit O von n. Das heißt, wir haben also log n Phasen und jede Phase benötigt O von n Operationen. Und das heißt, die gesamte Laufzeit des Sortierens durch Mischen ist damit eben n mal log n. Ja, und da ein großes Ordnungssymbol noch vor, um die ganzen Konstanten wegzubekommen. Ja, n mal log n ist viel, viel weniger als n Quadrat. Ne, das sieht zwar gar nicht so aus, aber der Logarithmus entwickelt sich relativ schnell zu einer Konstante. Na, wenn Sie beliebig große Zahlen sich denken, dann bleibt der Logarithmus immer noch 20 oder 30. Na, mehr steigt er nicht. Und wenn Sie jetzt eben 1 Million Zahlen oder 3 Millionen Anschlüsse, ne, im Berliner Telefonbuch sortieren wollen, dann ist eben schon ein Unterschied, ob Sie 3 Millionen mal 3 Millionen Operationen haben oder nur 3 Millionen mal, was ist der Logarithmus von 3 Millionen? Vielleicht 60 so rum, ne? Nee, viel weniger. 21 so, 22 irgendwie was in der Gegend. Also 3 Millionen mal 3 Millionen, ne, oder irgendwie 1 Million mal 23 rechnen. Ja, das ist schon ein gewisser Unterschied. Also insofern ist dies ein deutlicher Zeitgewinn. Ne, und Sie können mit Sortierverfahren, die schlechter sind als n log n, können Sie gar nicht arbeiten. Ne. Sie müssen da immer die n log n Verfahren sich angucken. Und die Frage ist natürlich, ob man bei diesem n log n dann schon wirklich den Schluss der Fahnenstange erreicht hat. Ne? Also wenn ich jetzt schon n log n, also n Quadrat Sortierverfahren brauche ich gar nicht, kann ich nicht benutzen. N log n ist ganz schön, ne? Aber warum nicht gleich n von O von n? Warum kann ich nicht in Linearzeit einfach da sortieren? Und das führt auf die Frage, wie schnell kann man denn überhaupt sortieren? Ne? Bisher haben wir immer uns Probleme ausgedacht und haben dann hier so mit den zwei kleinen Beispielen da einen Algorithmus uns angeguckt und haben dann gesehen, dieses Problem geht in der Zeit zu lösen. Na, die Frage ist aber immer, wie schnell kann man denn ein Problem überhaupt lösen? Na, ist denn irgendwann mal sozusagen Ende? Na, ich würde ja normalerweise, bin ich daran interessiert, immer weiter zu optimieren. Na, die Wirtschaft verbessert sich, irgendwie müssen sie zusehen, dass sie immer schneller werden. Na, können sie denn beim Sortieren nicht noch irgendwas einsparen und vielleicht auf O von N mal log log N oder was ist denn noch kleiner, log mal log log N oder N log N durch N halbe oder irgendwie was, also irgendeine weitere Zahl, um dieses N log N da klein zu kriegen. Und das führt auf die Frage, wie schnell kann man überhaupt sortieren? Und auf die sogenannten unteren Schranken. Und dieses Problem der unteren Schranken, ne, hört sich irgendwie symmetrisch an. Ne? Bisher suchen wir nach oberen Schranken. Ne? Nach oberen Schranken zu suchen, besteht einfach darin, einen Algorithmus anzugeben, der ein Problem löst. Ne? Dann gucken Sie dessen Laufzeit an, t von n, und dann sagen Sie, ja, für dieses Problem brauche ich höchstens t von n Zeit, weil ich habe ja hier einen Algorithmus, der geht in t von n. Ja, also die obere Schranke ist immer einfach zu bestimmen, weil Sie müssen nur einen Algorithmus angeben. Ne? Einen Algorithmus suchen Sie und dann bestimmen Sie dessen Laufzeit und dann haben Sie die obere Schranke. Ja, und die Asymmetrie bei unteren Schranken, die entsteht dadurch, dass Sie sich bei unteren Schranken um alle Algorithmen kümmern müssen, die das Problem lösen. Ne? Obere Schranke, finde einen Algorithmus. Untere Schranke heißt, zeige, dass alle Algorithmen diese untere Schranke nicht schlagen können. Ja, und eine Aussage über alle Dinge zu treffen, ist natürlich viel schwieriger, als eine Aussage über ein Ding zu treffen. Ja? Also Vorgehen bei den unteren Schranken ist, überprüfe alle Algorithmen, bestimme ihre Laufzeit und wenn keiner von denen schneller ist, als das, was sie bisher rausbekommen haben oder was sie vermuten, als die Schranke, ja, dann haben sie eine untere Schranke gefunden. Ja, und diese Schwierigkeit, sozusagen diese Asymmetrie, ne, die macht es eben so unheimlich aufwendig, untere Schranken zu bestimmen, weil sie Aussagen über alle Dinge machen müssen und nicht nur über einen. Und deswegen gibt es nur für ganz wenige Probleme überhaupt eine Erkenntnis darüber, wo die untere Schranke liegt, ja, weil man bei den meisten Problemen es nicht geschafft hat, irgendwie Aussagen, die allgemeingültig sind für alle Algorithmen, dann zu treffen. Aber für Sortieren gibt es die, Gott sei Dank. Ja, und das ist wirklich ein Glücksfall. Und auf diese untere Schranke für das Sortieren greift man auch relativ häufig zurück. Ja, also bei vielen anderen Problemen, da kann man dann irgendwie zeigen, dass dieses Problem ist eigentlich nichts anderes als Sortieren. Das heißt, wenn ich dieses Problem schneller könnte, ne, dann könnte ich auch schneller sortieren, was ein Widerspruch ist. So, und mit dieser unteren Schranke wollen wir uns jetzt befassen. Wir wollen also zeigen, dass Sortieren mit eine gewisse untere Schranke nicht unterschreiten kann. Und dazu nehmen wir Algorithmen her, die nur auf Vergleichen basieren. Ja, also wir suchen die Anzahl der Vergleiche, die im schlimmsten Fall notwendig ist, um für eine beliebige Folge von Zahlen, sagen wir mal, oder Objekten eine sortierte Reihenfolge herzustellen. Ja, also bei Bubblesort können Sie direkt nachgucken, ne? Da braucht also der Algorithmus im schlimmsten Fall O von n Quadratvergleiche. Und die Frage ist, wie können wir diese Zahl reduzieren? Und dann gucken wir uns einfach mal nur n gleich 3 an. Also wir wollen nur mal 3 Elemente sortieren. Und wie kann man da vorgehen? Ne? Normal ist ja so, die 3 Elemente sind jetzt da, dann gucken Sie nach, A1 ist kleiner als A2, also Sie vergleichen erstmal A1 mit A2. Ja, und dann sehen Sie, A1 ist kleiner A2, und dann vergleichen Sie A2 mit A3. Ne? Und wenn dann A2 kleiner ist als A3 und A1 kleiner A2 war, ja, dann war die Folge schon sortiert, dann sind Sie schon fertig. Ja, falls aber A1 kleiner A2 war und A2 größer A3, dann müssen Sie noch gucken, wie sieht es denn mit A1 und A3 aus. Ja, dann vergleichen Sie noch A1 größer A3 oder A1 kleiner A3. Ja? Und entsprechend ist eben die sortierte Folge dann zum Beispiel A3, A1, A2. Ne? Je nachdem, wie die Ergebnisse dieser Vergleiche ausgegangen sind. So, und solche aufeinanderfolgenden Vergleiche sind praktisch inhärent im Sortieren versteckt. Ne? Wenn Sie sortieren, dann vergleichen Sie fortwährend in einer gewissen schematischen Reihenfolge, irgendwie besonders geschickt. Und diese Reihenfolge, die kann man in so einem binären Baum reinkodieren, in den sogenannten Entscheidungsbaum. Ja, und der sieht so aus, dass Sie praktisch in den Knoten Vergleiche reinschreiben. Ja, und zwar hier zum Beispiel 1 und 2 jetzt, 1 mit 2. Ne, interpretieren Sie das Add einfach mal als mit oder als Vergleichsoperation. Ne. Dieses 1 mit 2 heißt einfach Vergleiche A1 und A2. So, und dann kann ein Ergebnis dabei rauskommen, entweder der Art A1 ist kleiner gleich A2 oder A1 ist größer A2. Ja, und abhängig von diesem Ergebnis machen Sie dann bei einem weiteren Vergleich weiter. Ne? Sie vergleichen zum Beispiel anschließend, wenn A1 kleiner gleich A2 war, A2 mit A3. Ja, und wenn da wieder rauskommt, A2 ist kleiner gleich A3, ja, dann wissen Sie schon, A1, A2, A3 ist die korrekte Reihenfolge dieser dieser entsprechenden Zahlenfolge A1, A2. Ne? Die waren schon sortiert. Ja? Also hier finden Sie das Ergebnis solch eines Vergleichs, jeweils an den Kanten angemalt. Ja, hier steht das Ergebnis kleiner gleich, also A1 kleiner gleich A2. So, und auf der anderen Seite steht das Ergebnis größer, also A1 größer A2. Und wie gesagt, jeder dieser Ergebnisse liefert Ihnen dann, führt Sie in einen weiteren Teilbaum und zu weiteren Vergleichen hin. Ja, und die Vergleiche arbeiten Sie dann einfach ab. So, und wenn Sie genug verglichen haben, dann wissen Sie irgendwann mal alles, was Sie wissen wollten. Ja? Und deswegen finden Sie unten an den Blättern dieses binären Entscheidungsbaums die Reihenfolge, die Sie angeben müssten, um zu sagen, also meine Zahlenfolge A1, A2, A3, die ist in dieser Reihenfolge, wie es da unten angegeben ist, sortiert. Ja, also unten finden Sie jetzt den Index, wenn Sie da sortiert haben und Sie kamen da unten raus, dann finden Sie da unten den Index 3, 1, 2. Das heißt, in der Reihenfolge A3, A1, A2 ist die Zahlenfolge sortiert. Ja, vorher war sie A1, A2, A3, so kamen Sie rein und dann haben Sie unten rausgekriegt die Informationen über die gesamte Zahlenfolge in der Reihenfolge 3, 1, 2, da ist sie sortiert. Ja, und jetzt können Sie auch gucken, wie sind Sie da hingekommen? Sie haben hier praktisch Vergleiche durchgeführt. Erster Vergleich, zweiter Vergleich, dritter Vergleich. Und dann sind Sie da unten angekommen. Ja, und der Weg, den Sie dabei durchlaufen haben, der gibt Ihnen jetzt die Laufzeit an. Ja, wir wollten als Laufzeit die Zahl der Vergleiche annehmen. Und wir haben jetzt einfach nachgecheckt. Wir haben drei Vergleiche durchlaufen. Das war der Weg. Ja, und das ist die Zahl der Vergleiche, die wir benötigt haben. Und wenn Sie jetzt den Baum, den Entscheidungsbaum sich angucken, ne, dann ist eben der längste Weg ist die Zahl der Vergleiche, die Sie maximal benötigen in diesem Baum. Ja, dieser Baum können Sie gucken, welche Wege existieren da alles. Ne, die längsten Wege, die haben die Länge 3 Vergleiche. Ja, und das ist praktisch die schlimmste Zahl, die Sie da haben, die Sie als Zahl der Vergleiche hier ermöglicht haben. Ja? So, die Höhe des Baums, da steht kein Text komischerweise, da links. Also die Höhe des Baums ist jetzt die Laufzeit des Algorithmus im schlimmsten Fall. Ja? Ein Algorithmus entspricht jetzt solch einem Entscheidungsbaum. Die Zahl der Vergleiche ist die Länge der Wege, die Sie benötigen, um zu sortieren. Der längste Weg, der überhaupt möglich ist, entspricht der Höhe des Baums. Und der längste Weg ist gleichzeitig die Laufzeit des Algorithmus im schlimmsten Fall. Die Laufzeit, die Zahl der Vergleiche im schlimmsten Fall für diesen Entscheidungsbaum. So, und da können wir direkt die Definition anschließen. Also, ein Entscheidungsbaum ist so eine Folge von Zahlen, A1 bis AN. Für eine Folge von Zahlen ist so ein A1 bis AN ist ein binärer Baum und jeder Knoten ist mit so einer Markierung versehen, ne, nur die Blätter nicht. Und diese Markierung I at J heißt also, vergleiche einfach I mit J und dann kannst du zu zwei Kanten weitergehen, kleiner gleich oder größer gleich, je nachdem, welches Ergebnis der Vergleich erzielt hat. Und an jedem Blatt haben Sie eine Umordnung der Reihenfolge A1 bis AN und zwar so, dass die Information, die Sie bei den Vergleichen gewonnen haben, Ihnen sagt, in welcher Reihenfolge die Zahlen denn korrekt sortiert wären. Ja? So, und nochmal zusammenfassend, also jeder Algorithmus, der auf Vergleichen beruht, der entspricht jetzt so einem Entscheidungsbaum. Sie können jetzt praktisch den Bubble-Sort-Algorithmus, der vergleicht Zahlen, ne, und in gewisser Reihenfolge sortiert er die Zahlen wieder, für den können Sie so einen Entscheidungsbaum bauen. Ja, und die Laufzeit des Algorithmus im schlimmsten Fall ist mindestens gleich der Maximalzahl von gleichen Vergleichen, um die Folge zu sortieren. Ja, und diese Zahl ist gleich der Länge des längsten Weges von der Wurzel zu einem Blatt, minus 1. Ja, jetzt gucken, denken Sie sich den irgendeinen beliebigen Baum vorgestellt. Ja, der kann irgendwie schräg sein, krumm und schief, lang, große, kurze Wege haben. Ja, und jetzt suchen Sie den längsten Weg in dem Baum. Ja, das ist Ihre Laufzeit im schlimmsten Fall. Und die Zahl der Vergleiche ist Ihnen die Zahl der Vergleiche auf dem Weg, die Sie da finden, im schlimmsten Fall. So, die Frage ist jetzt, wie sehen Algorithmen aus, die diesen schlimmsten Fall möglichst gering halten? Ja, wir suchen ja nach einem Algorithmus, der Sortieren in möglichst kurzer Zeit macht, im schlimmsten Fall. Ja, der schlimmste Fall, hier bei unserem Sortieren durch Mischen, ne, da ist O von log n log n. Und der Algorithmus, den wir jetzt suchen, ne, der soll einen besseren schlimmsten Fall haben. Der soll irgendwie es schaffen, Zahlenfolgen im schlimmsten Fall besser zu sortieren als n log n. Ja, und wie muss der Algorithmus aussehen? Ne? Denken Sie sich nochmal diesen Entscheidungsbaum. Ja, der darf irgendwie nicht so asymmetrisch sein, der Entscheidungsbaum. Ja, dass er irgendwie tiefe Blätter hat irgendwie und manche Blätter sind niedrig. Ne? Der muss irgendwie den schlimmsten Fall möglichst weit nach oben schieben. Ja, der Baum muss irgendwie seine Blätter möglichst nah zur Wurzel hinschieben, ne? Damit sie möglichst wenige Vergleiche durchlaufen. Ja, und das kann man wirklich dann richtig in Zahlen fassen und dann einen ganz schönen Beweis führen. Ne, man schaut sich an, wie viel ist die Maximalzahl von Vergleichen, VB von N, die zur Sortierung von N-Objekten mit einem Entscheidungsbaum B benötigt wird. Ja, und dann suchen wir eben das Minimum. Ne, für alle N gucken wir uns alle Entscheidungsbäume B an und suchen von all denen der die minimale Maximalzahl von Vergleichen hat. Ja, der den kürzesten, längsten Weg hat, ja, da drin. Ne, den unter den längsten Wegen, der wir suchen den Baum, der von den längsten Wegen den kürzesten hat. Ja. Also anschaulich suche den flachsten Entscheidungsbaum. Ja, der Baum ist irgendwie lang, weit verzweigt. Ne, Sie suchen den flachsten, die Blätter möglichst weit nach oben irgendwie geschoben, so weit nach oben, wie es geht. Und dessen Höhe ist dann die Mindestzahl von Vergleichen, die man im schlimmsten Fall aufwenden muss, um N-Objekte zu sortieren. So, und jetzt fragen Sie eigentlich danach, wie flach kann man denn so einen Entscheidungsbaum machen? Ja, wie so flach wie möglich, wie flach ist denn flach? Ultraflach. Ja, also N-Objekte soll er sortieren. Dann muss er ja mindestens so groß sein, um die Blätter alle aufzunehmen. Ja, also wir müssen alle Blätter unterbringen können, die wir da benötigen. Und wie viele Blätter können denn da auftreten? Ja, die Blätter, als Blätter können ja, oben stecken Sie x1 bis xn oder 1 bis an rein. Ja, und als Blätter haben Sie jetzt jede mögliche Permutation. Denn es kann sein, dass diese Permutation hier unten gerade die korrekte Reihenfolge widerspiegelt für die Eingabefolge. Ja? Also a1 bis an stecken Sie rein, dann vergleichen Sie und unten wissen Sie, diese Permutation der a1 bis an ist genau die aufsteigend sortierte Reihenfolge. Ja, folglich müssen Sie Platz haben für n-Fakultät Blätter in dem Baum. Na, Sie können den Baum nicht beliebig klein machen. Ne? Der kann nicht nur aus einem Knoten bestehen, ne? Weil dann kriegen Sie so viele Blätter gar nicht untergebracht. Sie müssen Platz haben für N-Fakultät Blätter. Und das führt dann direkt schon eigentlich zu der Beziehung. Wenn Sie einen binären Baum haben, der Höhe VB von N, ne? Dann hat der maximal 2 hoch VB von N Blätter. Ja, Sie können, ne? Ein Baum mit einem Knoten hat 2 Blätter. Ja, also 2 hoch 1. Ein Knoten mit 2 oder 3 Knoten, ne, hat maximal 2 hoch 2 Blätter, ne, 4 Blätter. Und entsprechend gilt eben praktisch, dass ein Baum der Höhe VB von N maximal 2 hoch VB von N Blätter hat. So, und jetzt muss natürlich, wenn Sie N-Fakultät Blätter mindestens brauchen, um die da unterzubringen, muss eben 2 hoch VB von N größer gleich N-Fakultät sein. Und das ist schon die Lösung. Ne? VB von N war die Zahl Ihrer Vergleiche, die Sie maximal benötigen. Ja, VB von N ist die Höhe Ihres Baumes. Ne? Und die Höhe muss jetzt mindestens logarithmisch von N-Fakultät sein. So, und das ist die Lösung direkt. Jeder Sortieralgorithmus benötigt im schlimmsten Fall mindestens Logarithmus von N-Fakultät Vergleiche, um N-Elemente zu sortieren. Ja? Sie können also die N-Fakultät Blätter nicht beliebig hochschieben. Ne? Sie können den Baum dabei nicht beliebig klein machen. Ne? Sie gucken sich so einen realen Baum an. Ne? Der besteht auch irgendwie nicht nur aus Blättern. Ne? Sie müssen ab und zu mal wieder einen Ast haben. Ja, sonst kriegen Sie die Blätter alle gar nicht untergebracht. Ja? Irgendwie mal einen Zweig. Und so ähnlich ist es hier auch. Sie brauchen N-Fakultät Blätter, Und dann müssen sie den Baum hinreichend groß machen, um die da unterzubringen. Und hinreichend groß heißt, der Baum muss logarithmische Tiefe haben. Hinreichend groß heißt, der Baum muss eine Höhe haben, die logarithmisch in der Fakultät ist. Ja? Sonst geht's nicht. Und jetzt kann man noch ein bisschen weiterrechnen. Also der Logarithmus von n Fakultät, was ist denn das überhaupt? Ne, das ist ja Summe i gleich 1 bis n der Einzelwerte, ja. Logarithmus von i. Und das ist größer gleich dann hier dem i gleich n halbe. Da lassen Sie eine ganze Reihe von Werten weg. Ne, i gleich n halbe bis n, Logarithmus von i. Und hier sozusagen, da lassen Sie was weg, deswegen haben Sie größer gleich. Und dieses schätzen Sie dann auch ab hier durch n halbe. Ne, die Werte, die da sind, nehmen Sie einfach den kleinsten von den Werten, die da noch übrig bleiben. Ja, und dann haben Sie n halbe mal log n minus 1, ne, da hinten. So, und das ist gerade O von log n. Ja, dieser Wert, der da hinten rauskommt, der ist O von n log n. Ja, das heißt, dann kommt genau dieses heraus, was wir ursprünglich uns schon in dem Algorithmus für Mischen schon erkannt haben. Ne? Also jedes allgemeine auf Vergleichen beruhende Sortierverfahren benötigt im schlimmsten Fall mindestens O von n log n Vergleiche bzw. Rechenschritte. Ja, Sie können nicht schneller sortieren als n log n, wenn Sie die Vergleiche zählen. Ja? Und damit ist eben unser Sortierverfahren durch Mischen ist tatsächlich optimal gewesen. Ja? Sortieren durch Mischen ist optimal. Wir können nicht besser operieren als mit diesem Algorithmus. Ne? Wir können höchstens gewisse Konstanten, die in dieser großen Ordnung, in diesem O von n log n irgendwie untergehen, ne? Da können wir mal versuchen, manchmal Konstanten noch zu verbessern, aber qualitativ können wir an dem n log n nichts ändern, weil Mischen einfach nicht schneller geht. So, das schließt unser Kapitel 3 ab, indem wir uns mit den Grundfragen von Komplexität, Laufzeit, Speicherbedarf und so weiter befasst haben. Wir haben obere Schranken bestimmt, wir haben zwei kleine Algorithmen uns angeguckt, deren Laufzeit bestimmt, deren Speicherbedarf bestimmt und wir haben untere Schranken uns angesehen und wir können jetzt übergehen zu konkreten Algorithmen und die entsprechenden Erkenntnisse anwenden, um dort praktisch permanent dann Speicherbedarf und Laufzeit zu bestimmen. Aber in der Regel wird uns die Laufzeit immer interessieren. Das ist eigentlich die wichtigere Ressource als der Speicher. Und deswegen geht es in der Folge dann hauptsächlich um Laufzeitanalysen.